Ich möchte heute über das Thema Sucht sprechen, weil viele wissen von euch, dass ich mit dem Thema Sucht im Endeffekt sehr vertraut bin, weil es einfach zu meiner Geschichte gehört. Und an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung, falls du mit dem Thema Sucht konfrontiert bist. Im Moment, egal was es auch für eine Sucht ist, dann nimm dir heute jemanden zur Seite, mit dem du gemeinsam diese Folge hören kannst, oder überspringe auch gerne die Folge und lass sie einfach mal aus, wenn dir das Thema im Moment gerade zu heftig ist. Ja, ich teile immer gerne Dinge, die ich selber erfahren und erlebt habe, weil ich natürlich dazu auch tatsächlich was zu sagen habe. Also ich habe nichts aus Büchern über dieses Thema gelesen, sondern ich war einfach sehr, sehr tief in Suchtstrukturen, ja, man kann sagen, gefangen. So fühlt sich's einfach an. Und ich habe mich lange und viele Jahre in der Bulimie aufgehalten, die angefangen hat mit einer Magersucht, die allerdings nicht zu lange zum Glück angedauert hat. Das waren ein paar Monate bloß. Doch ich habe das halt so weit getrieben, dass ich noch nicht mal mehr getrunken habe und dann wirklich mit schweren Koliken zu kämpfen hatte, schweren Magenkoliken zu kämpfen hatte, schweren Nierenkoliken zu kämpfen hatte. Das war kurz vor meinem Abitur. Ich damals tatsächlich auch eine recht lange Zeit nicht mehr in die Schule gehen konnte, einfach weil ich zu schwach war und weil ich zu viele Schmerzen durch die Koliken hatte. Ich musste meine Musikkarriere an den Nagel hängen. Ich habe damals sowohl auf der Bühne mit meiner Querflöte gestanden, als auch Theater gespielt, hatte mit meiner Querflöte einen Zusammenbruch und konnte mein Abschlusskonzert auch nicht mehr absolvieren und habe natürlich aus heutiger Sicht mir das kreiert, dass das so weit kam. Aus der damaligen Sicht her bin ich in ein unglaubliches Loch gefallen, weil gerade die Musik und gerade das Theater, gerade das auf der Bühne zu stehen, für mich auch sehr stark damit verbunden war, dass ich meine eigene Geschichte verarbeitet habe. Also ich habe die Bühne viel mehr dazu genutzt, meine Prozesse zu durchlaufen und damit klarzukommen, was alles in mir umtreibt oder was so diese ganzen selbstzerstörerischen Anwandlungen, die ich hatte, dieses ganze im Mangel sein, diesen ganzen körperlichen Schmerz, den ich in mir getragen habe, die ganzen unterdrückten Gefühle, da habe ich die Bühne damals dazu genutzt, um wirklich dem Ausdruck zu geben. Also ich habe die Bühne für mich genutzt, um mein Leben authentisch, echt darzustellen. Ich war natürlich in dieser wunderbaren Rolle oder in dieser wunderbaren Rolle, dass ich mir damals meine Figuren, die ich spielen wollte, noch aussuchen durfte. Und wir mal geguckt haben natürlich, wie das untereinander geht, aber ich habe tatsächlich meistens die Rollen gekriegt, die ich haben wollte. Und die haben natürlich etwas von den Aspekten gezeigt, die in mir getobt haben und die auch so sehr nach außen gebracht werden wollten, aber ich mich das in meinem Leben überhaupt nicht getraut habe. Also sobald ich mit dem Applaus von der Bühne gegangen bin, dann war das authentische Leben eigentlich rum und ich habe mir x Masken aufgesetzt und habe ein Spiel gespielt, und ich war tatsächlich immer so der Sonnenschein und das strahlende Kind und die Jugendliche auch, mit der man einfach Pferde stehlen konnte und die auch immer schon sehr, sehr gerne für andere da war. Und diese Maske hat mich unfassbar viel Energie gekostet, weil ich, gerade wo das dann losging, dass ich in die Bulimie so richtig reingerutscht bin, das ist ja ein riesen, riesen Kraftakt auch für den Körper ist, wenn du 5 bis 10 Mal am Tag dein Essen wieder, auf Deutsch gesagt, ja, einfach rauskotzt, dir die Seele aus dem Leib kotzt und davor so viel Kalorien zugeführt hast, dass du ja permanent in diesem Überzucker, Unterzucker bist und dein ganzes System inklusive deinem Nervensystem irgendwann völlig am Ende ist und sich nicht mehr wirklich regulieren kann. Und dann diese Masken zu tragen und da im Außen noch diesen Schein zu wahren, das hat mich tatsächlich viel Kraft gekostet. Ich habe das sehr gut, glaube ich, gemeistert. Ich bin darauf nicht stolz, heutzutage überhaupt nicht, aber es hat mir mein Überleben gesichert. Also es war mir auch dienlich, diese Strategien aufzubauen. Und bei mir in der Sucht war es einfach so, dass ich auch immer geglaubt habe, bis zu einem bestimmten Punkt natürlich, dass ich immer geglaubt habe, dass ich größer bin als die Sucht und ich kann sie kontrollieren. Was natürlich völliger Bullshit ist. Ich konnte da überhaupt nichts kontrollieren, sondern ich bin wie in einen Trance-Zustand gerutscht, ja, bin an die Tankstelle oder sonst wohin gefahren, habe mir mein Junkfood gekauft, weil ich war tatsächlich eine Bulimikerin, die nur mit Junkfood diesen Unfug getrieben hat. Alles, was frisch und lecker und gesund war, blieb in meinem Körper. Und dann bin ich losgefahren und ja, war wie in einem Trance-Zustand, habe die ganzen Sachen eingekauft, bin dann nach Hause gefahren, auf der Fahrt natürlich schon unfassbar viel gegessen und als ich dann zu Hause auf der Toilette hing, bin ich wieder aufgewacht. Natürlich zu spät. Meistens in einem Weinkrampf und in einem Ekel mir selbst gegenüber, in einer tiefen, tiefen Verzweiflung. Und in den Momenten war mir dann schon auch klar, Anne, du bist hier die Kleine, du kontrollierst hier gar nichts. Aber während ich so durch den Tag gelaufen bin, mit diesem Freund an meiner Seite, wie ich es auch immer bezeichnet habe, habe ich mich echt stark gefühlt. Weil ich immer geglaubt habe, dass ich die Kontrolle habe. Und das ist in der Sucht eines, glaube ich, der gefährlichsten Dinge, die wir darüber denken können, weil es uns in dem so mächtig macht. Und mächtig da drinne ist aber dieser Anteil, der sich so schwach und klein fühlt, dieser Anteil, der verzweifelt ist und der jammert und der übers Leben verzweifelt ist und über sich verzweifelt ist. Und das ist eine unglaublich starke, machtvolle Position tatsächlich, weil ich aus dieser Position heraus mir selber den Anteil kreiere, der dann auf mich losgeht. Ja, es gab dann die Stimmen, die in meinem Kopf entstanden sind und die auf mich losgegangen sind und mir gesagt haben, wie bescheuert ich eigentlich bin, das zu machen und dass ich dumm bin und dass das, dass ich einfach so gar nicht lebensfähig bin und dass ich der Obertrottel im Endeffekt bin, der es überhaupt nicht checkt hier. Und dann kam natürlich die nächste Stimme, die mir dann erzählt hat, naja, so schlimm ist das ja gar nicht, ne? Guck doch mal bei anderen. Da geht es ja noch viel, viel schlimmer ab. Die belügen sich schlimmer, die essen viel mehr, die, was weiß ich, was die alles noch machen. Und das war eine Zeit, ich war dann, als ich nach München gekommen bin, habe ich mich kurzfristig mal bei der Caritas gemeldet, weil ich einfach nicht mehr konnte und habe mich quasi selbst in eine Therapie begeben, die ich nach ein paar Monaten abgebrochen habe, aus dem einfachen Grund, weil es einfach eine unfassbar geniale Plattform dafür war, sich selbst zu verarschen. Und das habe ich dann schon gecheckt. Aber dort ging eben dieses Vergleichen auch los. Ja komm, so schlimm ist es ja bei dir nicht. Und komm mal, du siehst ja noch relativ normal aus. Guck dir mal die an und die an. Und die ist irgendwie anorektisch. Und die hat, keine Ahnung, die hat eine Esssucht, wo sie nicht kotzen kann. Und die ist mit in der Bulimie. Aber die verarscht sich ja von hinten bis vorne selber. Und du bist ja eh viel toller. Also das ist immer wieder dieses kommt auch dieser arrogante, überhebliche Anteil dann. Und da sind wir aber oder ich war damals gefangen in meinem eigenen Drama-Dreieck, ja, in meinem eigenen Drama-Dreieck, welches mit dieser machtvollen Position des Opfers startet, ja, was da auch nie wieder rauskommen wird, was ich mir eingeredet habe, ja, ich schaffe das einfach nicht, es geht einfach nicht. Dann der Täter, ja, die Täterenergie, die ständig auf mich draufgehauen hat und dann diese kleine Retterstimme, die sagt, ja, ist eh nicht alles, also ist eh alles nicht so schlimm. Und dann gibt es natürlich diesen Anteil in jedem von uns und das war ein schmerzlicher Prozess, das auch so zu akzeptieren, der sich tatsächlich darüber freut, da drinnen zu sein. Und das konnte ich erst annehmen, als ich angenommen habe, dass ich die Verantwortung dafür trage oder das Experiment gewagt habe, dass ich Verantwortung dafür trage, dass ich in diesen Suchtstrukturen drin hänge, dass ich die Bulimie habe und dass ich tatsächlich kleiner bin. Ja? Also ich habe mich in diese Kapitulation begeben. Und dieser Anteil, der sich so diebisch drüber freut, dass in dieser Zeit einfach nur Leben verschwendet wird, Zeit verschwendet wird, ja, dass ich mir zugucken kann, wie andere ein genussvolleres Leben führen. Das ist dieser Anteil, der ja sehr oft auch als Feindbild dann abgestempelt wird. Und ich durfte lernen, dass es eben überhaupt nicht so ist, sondern dass da drin unglaublich viel Kraft gebündelt ist, dass dieser Anteil der Anteil ist, der so mächtig ist, aber er ist halt unbewusst mächtig in dieser Situation gewesen. Unbewusst hat der in mir getobt, unbewusst habe ich mich selbst zerstört. Ja, unbewusst habe ich mir dieses Leid zugefügt, weil ich kein Rollenmodell um mich drumherum hatte, weil ich keine Inspiration um mich drumherum hatte, die mir was anderes gezeigt hätten. Das fing dann erst an, als ich damals meinen jetzigen Ex-Mann kennengelernt habe, werde ich nie vergessen, der mir im Restaurant auf so einen Bierdeckel, also auf so einem Glasuntersetzer, diese viereckigen, hat er mir damals die vier Gefühle aufgeschrieben, Wut, Traurigkeit, Angst und Freude. Und ich habe da nur drauf geguckt und dachte mir so, wow, das ist echt, das ist einfach, das ist klar, das kann ich mir merken. Und es hat sofort in mir Klarheit gebracht. Und das ist das, was ich so vermisst habe. Ich war nicht mehr klar in meiner Gefühlswelt. Ich kannte mich da gar nicht aus. Die Gefühle waren so viel größer als ich. Die Emotionen haben mich so übermannt und überrannt. Dass ich in einer riesen Verwirrungsschleife hing. Und eben, er hat mir diese vier Gefühle aufgemalt oder ja, geschrieben und ich habe gesagt, hey, ich muss deine Freunde kennenlernen, ich mag darüber mehr erfahren. Und das war so der Einstieg für mich in die Gefühlsarbeit, in die energetische Arbeit, in dieses große Feld, in dem ich mich überhaupt nicht auskannte, in das Feld reinzugehen, wo ich mein Herz kennengelernt habe, wo ich mein Herz angefangen habe zu studieren und wo ich auch angefangen habe, in meine Schattenwelt zu tauchen und wirklich zur Schattenjägerin in mir selber zu werden, zu forschen und zu schauen, ja, zum einen, woher kommt das, was aber an einem gewissen Punkt gar nicht mehr so wichtig war, sondern mir war es wichtig, diese Kraft da drin zu entfesseln. Ja, warum ich das alles gemacht habe, ich meine, ich habe auf meinem Weg in meiner Jugend, in meiner Kindheit einfach Dinge erlebt, die ich niemandem wünsche, dass er sie erlebt. Und gleichzeitig kann ich mich dafür nicht hassen, was ich erlebt habe, wenn ich jetzt dastehe und mir in den Spiegel schaue, mich anschaue und sage, ey Anne, du bist echt eine Tolle, ja? Also ich liebe mich sehr, wie ich bin und wer ich bin und was ich verkörpere, also kann ich von dem, was ich auf meinem Weg erlebt habe, ob es ein sexueller Missbrauch in meiner Kindheit war oder ob es viel Angst war, die ich aushalten musste, weil ich in einer Region aufgewachsen bin, wo wir zum Beispiel viel mit Rechtsradikalen zu tun hatten und ich natürlich eher Auf der anderen Seite stand im Linksradikalen und da es einige Kämpfe tatsächlich gab und teilweise Polizeischutz, ja, ich bin durch viele Ängste gegangen, habe mich betäubt, habe ja auch den Kontakt mit diversen Drogen gehabt, um mein System zu beruhigen, ja, um mein System das ist der richtige Ausdruck, um mein System zu betäuben, um einfach diese krassen Gefühle und diese heftige Angst vor allen Dingen nicht mehr spüren zu müssen. Ich meine, das hat einen kurzfristigen Effekt, ja, weil wenn wir die Gefühle einfach runterdrücken, mit gerade auch mit solchen Mitteln, die ist ja nicht weg. Das tobt ja trotzdem in unserem System. Und als ich diese Gefühlsarbeit kennengelernt habe und in Trainingsräumen mich aufgehalten habe und wirklich meine Geschichte beleuchtet habe und diese Kraft ausgepackt habe, musste ich dadurch. Ich musste erstmal diese ganzen unterdrückten Gefühle, die sich ja dann auch noch angestaut hatten, dieser ganze unterdrückte Selbsthass, der sich angestaut hatte, die Zerstörungsgewalt in mir, die ich an mir wirklich ausgelebt habe, diesen Anteil, der so viel Einsamkeit in mir selbst erzeugt hat, durch diesen Schmerz, durch diese Gefühle, durch diese Emotionen, durfte ich natürlich erstmal durch. Und das klingt immer so furchtbar dramatisch, finde ich. Und manchmal sieht das auch furchtbar dramatisch aus, wenn jemand da durchgeht, aber es ist ein riesiger, heilsamer Prozess gewesen, weil ich das natürlich in Räumen gemacht habe, die sicher waren, die gehalten waren, wo ich gesehen wurde und wo mein System tatsächlich Applaus bekommen hat dafür, dass ich so fühlen darf und dass es okay ist, so zu fühlen. Und das war natürlich ein unglaublicher Prozess des Gesehenwerdens und des Bezeugtwerdens und des Geliebtwerdens auch, ja, selbst wenn ich so bin, wie ich bin. Und ich war damals noch in solchen Mangelschleifen und ja, nicht liebenswert sein Schleifen drinne und habe so viel geweint auch und habe das am Anfang fast nicht glauben können, dass es Menschen gibt, die mich genau deswegen, ja, mit all dem, was in mir ist und mit all dem, was ich ausdrücke, was mir zu dem Zeitpunkt möglich war, dass die mich wirklich so angenommen haben und geliebt haben. Und ich habe da ein Zuhause gefunden. Und es hat einige Jahre für mich gedauert, bis ich diese Sucht tatsächlich freilassen konnte in meinem System. Und es gab so einen Schlüssel, da war ich auf einer Veranstaltung, wo ein Mann, ein spiritueller Lehrer, ja, das war ja, über 3 Tage sehr viel gesprochen hat und der hat mich so getriggert. Das war unglaublich. Ich habe wirklich gedacht, meine Güte, was ist das für ein Arschloch da vorne? Weil er einfach in meinen Augen unglaublich arrogant war, unglaublich überheblich war. Und kurze Geschichte am Ende, das ist eigentlich alles, was ich davon sagen möchte, weil mich das nachhaltig wirklich inspiriert hat, war, dass er eine Fragerunde aufgemacht hat nach den 3 Tagen. Er stand vorne auf der Bühne. Und er hatte zu dem damaligen Zeit hatte der schon Kehlkopfkrebs. Und das war so schon so eine sehr eigenartige Atmosphäre, weil er immer wieder in seinen Pappbecher gespuckt hat. Und mich hat es wirklich, also mich hat es auf meinem Stuhl, ich weiß bis heute nicht, wie ich das 3 Tage wirklich ausgehalten habe, aber ich habe es geschafft. Auf jeden Fall Fragerunde. Und in der ersten Reihe stand eine Frau oder saß eine Frau, die zu ihm gesagt hat, ja, ich bin seit Jahren depressiv, wie komme ich da raus? Und seine Antwort war, stop it. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, dass ich auf meiner letzten Bankreihe ganz hinten fast ausgerastet wäre. Ich habe gedacht, wie kannst du einer Frau, die seit Jahren in Depressionen gefangen ist, so eine Scheiße sagen? Ja, ich da hinten auf meinem Stuhl noch völlig in der Bulimie gefangen Und er sagt einfach zu ihr, stop it. Und das hat mich so beschäftigt, das hat mich so umgetrieben. Ich bin dann nach Hause gefahren, ich weiß noch, ich bin durch diesen Schwarzwald, das war damals im Schwarzwald gefahren, nachts, und es hat wirklich getobt in mir und alles hat geschrien und mir gingen diese zwei Worte, stop it, nicht mehr aus dem Sinn. Doch genau das ist es. Just stop it. Es hat lange gedauert, bis ich dieses Stop It in meine Zellen integriert habe. Und ich habe viel Wutarbeit dafür gebraucht. Denn etwas, zu etwas Nein zu sagen, dafür brauche ich die Wut, die natürlich bei mir unbewusst verpackt war in Selbstzerstörung. Und ich hatte ja eine riesige Kraft da drinne. Und als ich diese Kraft drehen konnte für mich, als ich erkannt habe, Anne, Stop It ist ein Stop It gegenüber diesem Anteil, der sich so diebisch freut, dass du gerade dein Leben vergeudest, Zeit vergehen lässt, ein unverantwortliches Spiel spielst, graue Haare kriegst und Falten kriegst und dir einfach nur zuguckst, wie du alt wirst und immer mehr dabei verkümmerst. Ja, und das ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt für mich geworden, wo ich verstanden habe, ja, lern erstmal wirklich Nein zu sagen, bis du dieses Ja zum Leben wirklich authentisch und ehrlich gemeint sprechen kannst. Und das war so eine Initialzündung für mich. Und da bin ich durch einen riesengroßen Initiationsprozess damals gegangen, diesen ganzen Selbsthass in mir in eine Kraft zu drehen, in diese Kriegerkraft, in diese bewusst gelebte, verantwortlich gelebte Wutkraft zu drehen, in eine Kriegerkraft zu drehen, die auch immer noch sehr, sehr stark in mir aktiv ist, aber nicht als eine kriegerische Kraft, die sich schützen muss und mit Schwert und mit Riesengewand und Rüstung dasteht und sich verteidigen muss, sondern wirklich diese Kriegerkraft, die sehr pur, sehr klar und auch nackt und pur dasteht. Ja, die Kriegerin in mir ist in vielen Teilen sehr, sehr verletzlich. Doch wenn ich diese Wutkraft als erstes tatsächlich in mir entdecke und sie in eine bewusste Kraft drehe, dann werde ich sehr schnell feststellen, dass ich dadurch meinen Raum mir selbst sicher mache. Und mit der Wutenergie kommt etwas zum Vorschein, was mich unglaublich selbstbewusst hat werden lassen und stark und aufrichtig und vor allen Dingen integer werden lassen. Und wenn ich in dieser Wutkraft, in dieser Kriegerkraft stehe und mit Menschen zusammen bin, dann kann ich mir selbst vertrauen, dass ich in Gegenwart von anderen Menschen auf mich aufpassen kann, weil ich in dieser Kraft Ja sagen kann und Nein sagen kann, weil ich für mich einstehen kann, ja, weil ich ein Standing für mich einnehmen kann. Und weil ich dann mich in den Gefühlen der Traurigkeit und der Angst, die ja wesentlich, also in ihrer Energie her verletzlicher sind, oder ich dann mehr Verletzlichkeit in diesen Gefühlen nach außen trage, dass ich dann sagen kann, stopp, ja, dass ich entscheide, inwieweit ich mich öffnen mag, auch jemandem gegenüber. Und damit ist die Wutenergie für mich die Kraft geworden, die mich wirklich aus meinem Strudel der Sucht hat rauskommen lassen. Und es hat eine Weile gedauert, weil ich natürlich so viel unbewusste Wut in mir angestaut hatte, dass ich natürlich erstmal diese ganze Ladung rauslassen musste. Und da gab es Stellvertreter dafür, da gab es Räume, in denen ich wirklich in dieser ganzen Wucht und Unzensiertheit und Unverantwortlichkeit erstmal alles da sein lassen konnte. Und das musste auch erstmal raus. Das war eine riesengroße Ladung. Und das hast du nicht, oder ich habe das nicht in 1, 2, 3 Trainingsräumen oder Stunden geschafft, sondern das war tatsächlich ein Prozess, bis ich so weit war, dass ich sagen konnte, jetzt kann ich diese Wutkraft verantwortlich nutzen, jetzt kann ich mich wirklich verantwortlich hinstellen und für mich klare Grenzen ziehen, für mich klare Entscheidungen treffen und diese Energien jeweils auch halten. Ja, das wäre, glaube ich, ein Thema nochmal für einen gesonderten Podcast. Das kommt mir gerade. Da werde ich nochmal einen Podcast drüber machen, über diese Wutkraft, über diese Kriegerkraft in uns und wie wichtig die ist, diese auch jetzt hier in die Welt zu bringen. Doch mir war es erstmal wichtig, ein bisschen über mein Leben zu erzählen, ein bisschen darüber zu erzählen, wo ich herkomme, damit, ja, das auch immer wieder klar wird, hey, es ist wirklich möglich, diese Zerstörungskraft in uns, wie sie sich auch immer zeigt, in Sucht, Abhängigkeit, Co-Abhängigkeit, ja, Unterdrückung und so weiter, wie sie sich auch zeigen mag, dass wir das drehen können. Dass es immer möglich ist, die Dinge zu drehen und in eine Kraft zu wandeln, die uns hier auf dem Planeten wirklich, wirklich dienlich ist. Ja, ich hoffe, auch diese Folge war dir eine Inspiration und freue mich über Feedback von dir, freue mich über Themen von dir, die ich hier aufnehmen darf. Danke dir für deine Zeit und wünsche dir alles, alles Liebe auf deinem Weg.